Was bete ich, wenn ich mich schuldig oder beschämt fühle? Heute startet die Regio-Serie. Bei dieser Serie machen die Steinekirche, die FEG Rheinfelden, die FEG Leimental und die GEC mit. Wir wollen gemeinsam 5 Psalmen anschauen, die man in bestimmten Situationen beten kann. Zum Beispiel ist man zum Teil wütend. Und wie geht man damit um, mit Wut? Wie bringt man das zu Gott? Das wird eine der Predigten sein, die wir in dieser Predigtreihe hören dürfen. Und heute schauen wir uns an, wie wir damit umgehen, wenn wir uns schuldig oder beschämt fühlen. Und der Text ist in Psalm 130. Psalm 130, für alle, die gerne mitlesen wollen in dieser Bibel, ist das auf Seite 466. Aber zuerst eine kleine Einleitung, um uns einzustimmen auf diesen Psalm. Stellt euch vor, wie Berge ganz düster auf eine Gruppe von Menschen hinabschaut. Die Gruppe von Menschen, die schleppt sich langsam das Tal entlang. Vorwärts, immer weiter, hinauf nach Jerusalem. Das ist ihr Ziel. Der Berg Gottes, wo sie Gott anbeten wollen. Doch der Weg dorthin führt durch die Berge und oft finden sie sich tief unten in einem Tal, eingeschlossen von mächtigen Spitzen. Da beginnt einer dieser Pilger zu singen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Wort Gottes aus Psalm 130. Psalm 130 ist ein Wallfahrtslied, also wörtlich übersetzt ein Lied des Hinaufgehens oder ein Pilgerlied. Und das, was in diesem Lied passiert, geschieht wahrscheinlich ganz oft vor den Augen der Pilger selbst. Sie befinden sich geografisch in einer Tiefe und aus dieser Tiefe rufen sie zu Gott hinauf. Und sie erheben sich langsam aus dieser Tiefe hinaus auf den Berg Gottes. So wie der Psalm sich aus der Tiefe heraus zu Gott hinaufbewegt. In den ersten beiden Versen bittet oder besser gesagt, fleht der Psalmist darum, dass Gott ihm Aufmerksamkeit schenkt. Der Psalmist sagt, ich bin in der Tiefe. Der betet da, der ist in der Tiefe, er ist im Abgrund, er steckt in großer Not und braucht dringend Gott. Er bittet Gott darum, dass Gott seine Ohren aufmerksam auf sein Flehen richtet. Der Psalmist ist ganz verzweifelt. Und er ruft, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Solche Psalmen, wo der Psalmist in tiefer Not steckt, das gibt es viele in der Bibel, im Psalmenbuch, diesem Gebetsbuch in der Bibel. Und in diesen Psalmen gehören immer 7 Elemente zusammen. Zuerst wird Gott angerufen. Dann wird Gott um Hilfe gebeten, dann wird das Leid geklagt oder das Problem, dann kommt ein Sündenbekenntnis, manchmal eine Verwünschung von Feinden, dann ein Ausdruck des Vertrauens auf Gott und zuletzt Lob und Dank. Im Psalm 130 finden wir das meiste von diesen Elementen auch. Die Anrufung von Gott ist in Vers 1 und 2, wo er sagt, Gott, bitte hör auf mich. Und wir finden auch ein Lob und Dank auf Gott in den letzten Versen. Vers 5 und 6 gibt es auch dieses Vertrauensvotum und in Vers 3 kommt ein Sündenbekenntnis vor. Feinde kommen in diesem Psalm nicht vor, aber die große Frage ist, was ist eigentlich die Bitte oder das Leid dieses Psalmisten? In was für einer Not steckt hier der Beter, der diesen Psalm betet? Aus was für einer Tiefe schreit er zu Gott? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus ganz vielen anderen Psalmen kennen wir diese Möglichkeiten, vielleicht ein fremdes Volk, das sein Volk bedrückt, oder das Land ist in eine Hungersnot gefallen, oder es gibt ein persönlicher Feind des Beters, der ihn verfolgt, er ist verraten worden, er ist arm und hat vielleicht nichts mehr außer sich selbst. Aber nein, die Not in diesem Psalm ist viel, viel schlimmer. Vers 3. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Schlimmer als irgendwelche Völker, schlimmer als Hunger oder verräterische Freunde, schlimmer als Armut. Der Psalmist hat gesehen, ich habe Sünde. Er hat seine Sünde gesehen, hat gemerkt, ich bin schuldig. Und das hat ihn zu Tode erschreckt. Der Psalmist hat verstanden, was für eine Konsequenz das hat, was er gesehen hat. Er hat gesehen, ich bin schuldig, ich habe mich an Gott versündigt. Ich habe Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen. Ich habe Gott beleidigt, ich habe gesündigt. Und was passiert jetzt? Was ist die Konsequenz davon? Ich kann nicht vor Gott bestehen. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Er weiß, er muss sterben. Er ist schuldig an Gott geworden. Er muss zerfallen. Und deshalb ist dieser Psalm so speziell. Wenn man ihn mit allen anderen Psalmen vergleicht, dann wird dort ganz oft gesagt, Gott, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Das ist nicht so speziell. Aber das, was speziell ist, dort wird immer gesagt, ach, mir geht es so schlecht, ich bin krank geworden. Bitte mach mich wieder gesund. Und vielleicht bin ich krank geworden wegen dieser Sünde. Also die Not ist zum Beispiel Krankheit. Aber es hängt irgendwie mit Sünde zusammen, aber die Not ist die Krankheit. Oder die Not ist bedrängt werden von Feinden. Und dann bekennt der Psalmist auch oft seine Sünde, sagt, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe, aber bitte mach diese Feinde weg. Also es gibt ganz oft diese Klage wegen einer Not, die mit einer Sünde zusammenhängt. Aber die Not ist etwas oft Materielles. Armut, Krankheit, Feinde. Und hier in diesem Psalm, das ist ganz speziell, gibt es keine andere Not als nur die Sünde selbst. Also die Sünde selbst, dass wir schuldig an Gott werden, ist hier die Not. Der Psalmist hat seine Sünde gesehen. Das ist die Tiefe, in der er steckt. Der Psalmist, der sieht die Berge der Sünde um sich herum wachsen und sich in der Tiefe des Zornes Gottes versinken. Und in seiner Verzweiflung tut er das Einzige, was ihm helfen kann. Er ruft aus dieser Tiefe zu Gott. Aus den Wellen der Sünde, die ihn überrollen, schreit er dem Einzigen zu, der ihn vor dem Ertrinken in der Tiefe der Sünde retten kann. Er schreit zu Gott. Und dann kommt das Beste dieses Psalms, nämlich das Aber. Das Aber ist immer sehr, sehr gut, und zwar in Vers 4. Aber bei dir ist die Vergebung. Aber bei dir ist die Vergebung. In den ersten Versen versinkt der Psalmist verzweifelt in den Fluten seiner Sünde. Die Wellen der Finsternis brechen über ihn hinein. Verzweifelt kämpft er um sein Leben und dann mit Vers 4 beruhigt sich der Sturm. Frieden kehrt ein. Natürlich, niemand kann vor dem Zorn Gottes bestehen. Wenn Gott uns unsere Schuld anrechnet, sagt du, wenn er sagt, ja, das stimmt, du bist schuldig und ich rechne dir deine Schuld an, dann kann niemand bestehen. Und deshalb ist die einzige Hoffnung für den Menschen, dass Gott die Sünde vergibt. Faszinierend an diesem Psalm ist, in Vers 1 und 2 spricht der Psalmist in Bitten. Also er betet, höre meine Stimme, bitte höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein. Aber hier in Vers 4 sind es keine Bitten mehr, hier sind es Feststellungen. Aber bei dir ist die Vergebung. Bei Gott ist Vergebung. Dort wird er Rettung aus seiner Not finden. Rettung, die ganz sicher ist. Gottes Vergebung für den Psalmisten ist sicher. Er hat riesiges Vertrauen auf diese Vergebung. Er hat dieses Vertrauen auch, weil die Vergebung fest verankert ist. Es steht, aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Gott vergibt, damit er gefürchtet wird. Gott vergibt, damit er Ehre bekommt. Das ist spannend. Es gibt viele Leute, die finden das sehr abstoßend am Christentum. Sie sagen, für Gott sind wir ja gar nicht wichtig. Für Gott ist nur er selbst wichtig. Das findet man auch in anderen Psalmen, zum Beispiel Psalm 23. Da steht, führe mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Nicht, weil du mich so lieb hast, sondern um deines Namens willen. Gott geht es um Gott. Aber das ist auch ein großer Grund zur Freude für uns. Es hängt nämlich nicht mit uns zusammen, ob Gott uns die Sünde vergibt oder ob Gott uns auf rechter Straße führt. Gott führt uns nicht auf rechter Straße. Gott vergibt uns nicht wegen mir. Er sagt nicht, oh Jonin, du versuchst es so stark. Du strengst dich so sehr an. Du versuchst es ja richtig. Du schaffst es zwar nicht, bist immer noch ziemlich schlecht, aber du versuchst es. Darum vergebe ich dir jetzt. Sondern Gott sieht mich, sieht euch, sieht jeden von uns und denkt sich, dieser Mensch ist vollkommen verloren. Völlig verdreht in sich selbst, in seiner Schuld, in seiner Scham, sucht nur sich selbst und trotzdem liebe ich ihn, weil Gott Gott ist. Gott liebt uns, weil er es tut und weil er es will. Nicht wegen uns, nicht weil wir irgendetwas gemacht haben, sondern weil es zu ihm gehört, weil es zu seinem Charakter gehört, um seines Namens willen. Es ist sein Name, der Barmherzige zu sein. Nur Gott kann den Beter hier herausziehen. Nur Gott kann ihn retten, indem er vergibt. Und deshalb kann sich der Psalmist nachher nicht selbst rühmen. Er kann nicht sagen, ja, oh, wegen mir hat Gott mich gerettet, weil ich so toll gewesen bin, sondern alle Ehre geht immer nur zu Gott. Und wir können immer nur sagen, Gott, wegen dir alleine bin ich gerettet. Und weil Gott allein den Rufenden in der Tiefe retten kann, harrt er auf ihn. Der Herr ist die einzige Hoffnung des Psalmisten. Alles, was er tun kann, ist, auf Gott zu hoffen und auf ihn zu warten. Er sagt Folgendes: Ich harre auf den Herrn. Meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Harren oder hoffen, das sind im Hebräisch ganz wichtige Wörter. Ich habe die sicher hier in der Gemeinde schon einige Male erklärt, aber ich erkläre sie gerne immer wieder, weil sie wirklich sehr wichtig sind. Hebräisch heißt es Yahweh und Yahal. Und beide Verben bedeuten warten. Yahweh ist verwandt mit dem hebräischen Wort Kav. Und das ist eine Schnur. Wenn man eine Schnur an beiden Enden zieht, dann gibt das Spannung, bis es eine Auflösung gibt. Das ist Kava, das Gefühl der Spannung und der Erwartung, während man wartet, bis etwas passiert. Diese beiden Verben werden auch oft gemeinsam gebraucht und häufig findet man sie auch im Kontext der Landwirtschaft. Wenn man einen Samen sät im Feld, dann wartet und hofft man, dass etwas passiert. Und eigentlich weiß man, es wird etwas passieren, außer es kommt vielleicht ein großes Unwetter und schwemmt alles weg oder es gibt eine Dürre. Aber grundsätzlich, wenn wir etwas säen, dann wissen wir, es wird auch keimen und es wird Frucht geben. Und das ist eine spannungsvolle Erwartung, dass etwas passieren wird. Und wir wissen eigentlich, es wird etwas passieren. Aber wir müssen noch warten. Das ist Hoffnung. Und hier ist ganz interessant, Hoffnung, ich glaube, auch das habe ich schon einige Male erklärt, aber auch das ist wichtig. Hoffnung ist nicht Optimismus. Pessimismus sagt, ah, es kommt sowieso, es wird eh nicht klappen. Optimismus sagt, doch, doch, es klappt schon. Und Hoffnung sagt, es wird klappen, weil es nicht an mir liegt. Hoffnung, Pessimismus und Optimismus schaut immer nur auf dich selbst oder schaut auf das Problem. Ah, es ist nicht so gut, es kommt schlecht. Oder wir sagen, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Es schaut immer nur auf die Situation. Aber Hoffnung schaut über die Situation hinaus. Wenn ich das Glas hier sehe, egal wie voll es ist oder egal wie leer es ist, weiß ich, es gibt einen Krug, der dieses Glas weiter auffüllen kann. Ich schaue hinaus, aus dem Problem hinaus. Und genauso bei persönlichen Situationen, wir schauen aus unseren Problemen hinaus auf jemanden, der helfen kann. Das ist Hoffnung. Hoffnung schaut nicht auf sich selbst, sondern auf jemand anderes. Eine gewisse Erwartung, es wird jemand etwas ändern. Deshalb sagt der Psalmist hier, ich hoffe auf sein Wort. Wenn Gott ein Wort spricht und sagt, dir ist vergeben, dann ist dem Psalmisten vergeben. Wenn er nur auf sich selbst schaut, auf seine Schuld, auf das alles, was er falsch gemacht hat, auf die Menschen, die er verletzt hat, wie er Gott beleidigt hat, dann gibt es für ihn keine Chance. Aber wenn er auf Gott schaut, und Gott stellt sich vor in der Bibel immer und immer wieder als der Barmherzige und Gnädige, dann weiß er, da gibt es Hoffnung. Bei Gott gibt es Hoffnung. Wenn er nur auf sich selbst schaut, wird es nie klappen. Aber wenn er auf Gott schaut, gibt es da Rettung. Stell dir einmal die Frage, wieso kommst du in den Himmel? Wenn du heute sterben würdest, würdest du in den Himmel kommen und wieso? Überleg dann mal kurz. Ich habe diese Frage vor 2 Wochen einem jungen Mann gestellt und dann hat er gesagt, ja, ich glaube schon, dass ich in den Himmel komme. Dann habe ich gefragt, wieso? Hat er gesagt, ja, ich. Dann habe ich gesagt, falsch. Falsch. Ja, das ist schon ganz falsch. Es fängt schon falsch an. Wenn es mit ich anfängt oder wenn ich überhaupt in dieser Gleichung vorkommt, dann ist es falsch. Wir können nichts dazu tun, dass wir in den Himmel kommen. Die Antwort geht so, er ist gnädig und barmherzig und deshalb vergibt er, nicht wegen mir, nicht wegen uns. Es ist spannend, dass der Psalmist hier sagt, ich hoffe auf sein Wort. Das Wort ist im Christentum mehr als nur ein gesprochenes Wort. Jesus Christus wird auch als das Wort vorgestellt, ganz am Anfang des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also übertragenermaßen sagt der Psalmist hier schon, viele Jahre bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, ich hoffe auf das Wort Gottes. Ich hoffe auf Jesus selbst, der kommt, um uns zu befreien. Der Psalm geht dann weiter mit, meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon eine Nachtwache gemacht habt. Als Jana und ich letztens in Asien waren, habe ich mir die Challenge gestellt für mein Studium, einfach auf dem ganzen Flug so viel zu lesen wie möglich, nicht zu schlafen und nur zu lesen. Ich habe ein ganzes Buch durchgekriegt über Archäologie. Es war sehr anstrengend. Und ich bin in diesem Flugzeug gesessen und habe gewartet, bis endlich der Morgen kommt, bis bis wir da sind, am Morgen würden wir auch ankommen, das habe ich gewusst. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und irgendwann ist die ganze Zeit verschwommen, zusammen mit Archäologie aus dem antiken Nahen Osten. Und ich habe nicht mehr genau gewusst, wo ich eigentlich jetzt genau bin und was ich tue. Und ich habe gewartet, bis endlich der Morgen kommt. Wisst ihr, wie oft ich mich gefragt habe, ob der Morgen überhaupt kommen würde? Ja, gar nicht. Genau, gar nicht. Ich habe immer gewusst, der Morgen wird kommen. Es hat lange gedauert, aber ich habe gewusst, er kommt. Genau so wartet der Psalmist hier, dieser Beter, in der Nacht der Sünde auf den Morgen der Vergebung. Er wartet auf Gott, bis Gott kommt, um ihn zu vergeben und ihn aus der Not der Sünde herauszuheben. Und es ist kein ungewisses Warten. Er denkt nicht, ach, vielleicht kommt er, vielleicht auch nicht, sondern er weiß, der Morgen wird kommen. Der Morgen wird kommen und ich warte, bis er kommt. Nachdem der Psalmist jetzt in Verzweiflung zu Gott geschrien hat, dann gewiss wurde doch, da kommt Vergebung. Wendet er sich zuletzt an sein eigenes Volk und sagt, Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Was er für sich selbst im Gebet erlebt hat, gemerkt hat, doch Gott vergibt mir, in meiner Not der Sünde vergibt er mir, das spricht er jetzt auch anderen Menschen zu und sagt, hoffe auch du auf Gott. Glaube an Gott. Glaube an ihn, weil bei ihm ist Erlösung. Vertraue auf ihn, denn er sagt, er ist barmherzig und gnädig. Es gehört zu seinem Charakter, zu vergeben. Und das Schöne ist, er sagt hier, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Und das ist ein schöner Kontrast zum Anfang. Wo ist der Psalmist? Er ist in der Tiefe, tief unten verloren, in den Schatten der Berge. Aber es gibt Erlösung, und zwar nicht einfach ein bisschen, sodass er ein bisschen höher aus dieser Tiefe herauskommt, sondern Erlösung in Fülle. Es gibt keine Tiefe, die tief genug ist, dass Gottes Erlösungsfülle diese Tiefe nicht ausfüllen kann. Gottes Erlösungsfülle kann jede Tiefe ausfüllen. Die Sünde ist tief, ja, die Sünde ist sehr, sehr tief. Wenn wir Gott beleidigen mit den Dingen, die wir falsch machen, die wir nicht tun sollten, dann fallen wir in ein tiefes Loch. Und wir können sehr beschämt sein und sehr schuldig uns fühlen. Aber Gott hat Erlösung in Fülle für uns. Egal wie tief du in der Sünde sitzt, es gibt eine Fülle der Erlösung. Und das Schöne ist, wie können wir auch so sicher sein, dass Gott uns erlöst? Und das alles hängt mit Jesus zusammen. Das, was wir an Ostern und Karfreitag gefeiert haben, dass Jesus als Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist, bei uns gewesen ist, ein Leben gelebt hat ohne Sünde, er hat Gott nie beleidigt, er war nie schuldig, er musste sich nie schämen und trotzdem wurde er beschuldigt und beschämt. Und er starb am Kreuz. Und er stieg in die tiefste Tiefe hinab, die es je gegeben hat. Eine solche Tiefe hat noch niemand von uns erlebt. Und er ist in diese Tiefe hinabgestiegen, damit er uns Fülle geben kann, damit er uns erlösen kann, damit er uns aus dieser Tiefe herausholen kann. Er ist zu uns hinabgekommen, um uns aus der Tiefe herauszuholen. Das Wort Gottes, auf das wir vertrauen, das gekommen ist, um uns an der Hand zu nehmen und aus der Tiefe herauszuziehen. Und deshalb schließt der Psalmist auch mit diesem hoffnungsvollen Satz in seinem Gebet, ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Und wir können heute sagen, nach Jesus, er wird die Menschen erlösen von allen ihren Sünden. Und wer an Jesus glaubt, wer auf ihn vertraut, auf ihn hofft, und sagt, ja, an mir liegt es nicht, dass ich gerettet werde, aber an dir. Wer das macht, der hat Erlösung. Dem wird seine Schuld von Gott vergeben Und Gott vergibt gerne. Gott hat seinen Sohn, das Wort, in die Tiefe geschickt. Er hat ihn in die Verzweiflung geschickt, damit wir aus der Tiefe heraus zu ihm kommen können. Damit sein Zorn für uns nicht bestehen bleibt. Damit wir nicht verzweifeln müssen, wenn wir unsere Sünde sehen. Damit wir nicht in der Tiefe unserer Schuld und Scham versinken. Jesus wurde alle unsere Sünde angerechnet. Deshalb können auch wir unserer Sünde so ein Aber in die Hand nehmen und das Aber der Sünde entgegenschleudern und sagen, aber bei Gott ist Vergebung. Ja, ich bin sündig. Ja, ich habe es vermasselt. Aber bei Gott ist Vergebung. Deshalb kann ich auch euch zusprechen heute, FEG Biersfelden, hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er hat und wird immer wieder jeden von euch, der auf ihn vertraut, von allen Sünden erlösen. Das ist ein Gebet, das wir beten können, wenn wir uns schuldig fühlen. Wenn wir merken, wir haben versagt, dann können wir einstimmen in dieses Gebet, das viele hundert Jahre alt ist und schon viele Leute vor uns gebetet haben, zu Gott kommen und wissen, bei ihm ist Vergebung. Wir beten. Herr, auch wir sind Wanderer auf dem Weg zu dir, zu deinem Haus, zu deiner Wohnstätte. Und aus der Tiefe rufen wir zu dir. Höre auch auf unsere Stimme. Wenn du nämlich unsere Sünde und Schuld anrechnest, können wir nicht vor dir bestehen. Aber bei dir ist Vergebung. Das wissen wir, weil du deinen Sohn ans Kreuz geschickt hast. Lass uns deshalb auf dich warten wie der Wächter auf den Morgen. Lass uns auf dich alleine vertrauen, damit du gefürchtet wirst. Dir allein gehört aller Ruhm, alle Herrlichkeit, alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.